heute in der Übung eigentlich zwei Blöcke. Einmal geht es für uns jetzt darum, mit euch über die Fallstudie zu reden. Das ist ja jetzt die Übung, in der ihr Möglichkeit habt, Rückfragen zu stellen. Und es kamen auch schon die ersten Fragen und es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir die in der Gruppe diskutieren. Und der zweite Teil der Übung wird so aussehen, dass wir uns halt inhaltlich vor allem Modul 1 und Modul 3 angucken, je nachdem, wie weit wir halt kommen, wie weit, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Diskussion rund um die Fallstudie entsteht. Und gut, also nochmal zur Wiederholung, das Organisatorische zur Fallstudie. Die Fallbeschreibung ist in der letzten Vorlesung vor der Weihnachtspause passiert. Da hat Herr Klingenberg euch was über diese Integration der zwei Fluggesellschaften erzählt. Wir sind ja jetzt schon mitten in der Gruppenarbeit, also Phase 2. Und Phase 3 läuft ja eigentlich auch schon parallel. Also ihr habt die Möglichkeit, direkt Rückfragen an Herrn Klingenberg zu stellen. Da hatten wir zwei Daten ausgemacht. Das kommt gleich nochmal auf der nächsten Folie. Das ist einmal der Montag gewesen und der Donnerstag, wo ihr Fragen per E-Mail oder im Forum an Herrn Klingenberg stellen könnt. Und er wird sie dann versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und ihr habt auch die Möglichkeit, halt jetzt in der Übung Zwischenfragen zu stellen. Das nächste wird sein die Phase 4a und 4b, wo dann die Ergebnisse präsentiert werden. Das wird in der nächsten Übung passieren hier, wo dann eben einige Gruppen, die sich hoffentlich freiwillig bereit erklären, eben die Ergebnisse präsentieren. Und ich freue mich sehr, und also wir freuen uns alle sehr, dass so viele Leute mitmachen. Also es sind jetzt 10 Gruppen. Das ist eine, also denke ich mal, ein großer Anteil von den Studierenden, die auch an der Vorlesung teilnehmen. Das hat uns wirklich gefreut, dass so viele mitmachen. Und wir wissen schon, dass es halt, wir haben eine Übung vorgesehen, um die Ergebnisse zu präsentieren. Wir wollen es halt nicht zu lange werden lassen. Und wenn jetzt alle 10 Gruppen sagen würden, okay, wir wollen das präsentieren, dann würden wir halt in der Übung losen. Also die Reihenfolge auslosen, so ist es dann halt fair und so die Zeitslots verteilen. Das wäre dann also nächste Woche die Übung in der Phase 4. Dann werden André und ich während der Übung und euren Vorträgen uns natürlich schon Notizen machen und die restlichen Fallstudien dann eben auf Basis der Papierform bewerten. Und dann gibt es ja noch was ganz Spannendes in dieser fünften Phase. Da ist von euch auch nochmal Aktion gefordert, weil wir es so konzipiert haben, dass ihr dann untereinander nochmal eure Lösungen bewertet und jede Gruppe hat dann praktisch nochmal eine Stimme, um zu sagen, okay, die Fallstudienlösung der und der Gruppe war für uns die beste. Und als wir das konzipiert haben, haben wir gedacht, okay, wir machen es mit Polls4U, das ist so ein Webtool, aber es geht auch in Moodle und deswegen bleiben wir bei Bewertung und es wird dann so eine Moodle-Abstimmung geben nach der nächsten Übung, wo dann jede Gruppe eine Stimme hat und dann bewerten kann, was ist die beste Lösung oder welche Lösung hat euch am besten gefallen. Und ja, vielleicht noch so als Hinweis, man darf seine eigene Gruppe nicht wählen, ja, sonst ist ein bisschen witzlos. Und dann in der Vorlesung, nicht an diesem Freitag, sondern am nächsten Freitag, wird dann eine der Lösungen, die von euch ausgewählt wurde, und André, Herr Klingenberg und ich werden auch nochmal drüber gucken, dann in der Vorlesung präsentiert. Und dann wird Herr Klingenberg auch nochmal kommen und auch seine Musterlösung oder sagen wir mal eher so, wie es in Realität passiert ist, darstellen. Also die Vorlesung dann wird, glaube ich, dann nochmal wirklich spannend, weil wir dann halt uns so eine Meinung gebildet haben, was ist so unser Vorschlag für die Integration und dann nochmal Herr Klingenberg kommt und zeigt, wie es in Anführungszeichen in Wirklichkeit war und wir dann die Sachen gegenüberstellen können und mal gucken, wo sind die Unterschiede und wo liegen wir ein bisschen anders, als wie es dann am Ende wirklich umgesetzt war. Und hier nochmal der Zeitplan. Also wir sind jetzt ja schon mittendrin und deswegen vielleicht nochmal die wichtigen Sachen sind, während der Übung am 6.1. könnt ihr Rückfragen stellen, das ist heute. Dann habt ihr am 14.1. und am 17.1. die Möglichkeit, direkt an Herrn Klingenberg zu schreiben. nutzt die Möglichkeit. Ich denke, da Herr Klingenberg weiß halt da schon viele Zusatzinformationen, die man vielleicht geschickt einbauen kann. Die Abgabe der Lösungsvorschläge sind dann bis zum 21.01. bis 12 Uhr per E-Mail an uns beide wieder, genauso wie ihr euch angemeldet habt, halt eine E-Mail pro Gruppe. Und das Abgabeformat sind ja PowerPoint-Folien oder ein PDF, jedenfalls eine Präsentation. Ihr könnt auch irgendwelche abgefahrenen Sachen nutzen, wie Prezi oder sonst irgendwas, aber gebt uns dann halt ein PDF-Dokument ab. In der Übung in der nächsten Woche haben wir gesagt, okay, da sollen ja die Vorträge stattfinden und wir haben gesagt, das sollen maximal 15 Minuten sein, also dass ihr es halt nicht extrem in die Länge zieht, sondern wenn es 10 Minuten sind, ist es vielleicht sogar noch besser, sodass wir dann halt noch ein bisschen Zeit zu diskutieren haben. Und hier haben wir in Klammern geschrieben, der Vortrag wird positiv bei der Punktevergabe berücksichtigt. Das soll so ein kleiner Anreiz sein, nicht, dass dann nächste Woche ihr alle hier sitzt und sagt, okay, hören wir uns mal an, was die anderen zu sagen haben und selbst keiner präsentieren will. Deswegen wäre es schön, wenn ihr sagt, ja, wir machen da mit. Und das Ganze ist möglich. Also wenn ihr sagt, ihr könnt an der Übung nicht, könnt ihr auch ein Video von eurer Präsentation uns schicken und uns abgeben. Aber sagt dann bis zum 21.01. Bescheid. Genau nochmal zur Bewertung. Das hatte ich zwar schon mal erzählt, aber ich denke, es macht nochmal Sinn, es hier zu sagen. Ich hatte ja auch nochmal einen Forumspost gemacht. Es können maximal 10% der Punkte erreicht werden für eine Prüfung, wo es halt 90 Punkte gibt, halt 9 für 60 Punkte 6. Und diese Punkte reichen auch, sagen wir mal, vollkommen, also es sind Bonuspunkte, das heißt, selbst wenn ihr an der Fallstudie jetzt nicht teilnehmt und keine Punkte bekommt, dann könnt ihr trotzdem eine 1-0 erreichen. Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie dazu addiert wird. Und um eine 1 zu bekommen, muss man auf jeden Fall die Fallstudie sehr gut beenden. Und noch ein Hinweis ist, es werden Gruppennoten vergeben und wenn ihr jetzt halt während der Fallstudie merkt, okay, irgendwas funktioniert nicht in der Gruppe, sagt am besten frühzeitig Bescheid, damit wir euch da helfen können. Aber es wird dann schwierig, da zu helfen, wenn es halt einen Tag vor Abgabe ist und ihr sagt, Markus Meier hat gar nichts gemacht oder Markus Meier hat alles gemacht. Deswegen sagt uns da Bescheid und wie gesagt, kommen wir jetzt halt zu den Fragen. Das hier waren die ja, Leitfragen, die Herr Klingberg in der letzten Vorlesung auch vorgestellt hat. Habt ihr konkrete Fragen? Hier war schon die erste, wollt ihr die nochmal stellen, damit die auch für alle nochmal hörbar ist? Also man muss beim Mikrofon einfach hier drücken, dann ist es an. Wenn man nochmal drückt, ist es aus. Ist schon an.
Ja, in der Vorlesung wurde die Begrifflichkeit Integrationsmethode genutzt und in der Fragestellung steht aber jetzt Integrationstiefe
Genau.
und die Frage war, ob das halt dasselbe ist.
Ja, also ich würde sagen, es ist nicht dasselbe, aber ich würde, als ihr vor der Übung gefragt habt, habt ihr gefragt, ob ihr Integrationsgrad und Methode beachten sollt. Und ich würde sagen, ja, man soll das auch beachten. Lasst es ruhig bei euch, ich glaube, ich brauche es heute nicht mehr. Gibt es noch weitere Fragen zu der Fallstudie? Ich lasse euch noch mal ein bisschen Zeit. Ja.
Wir haben eine Frage zu den organisatorischen Strukturen.
Ja?
Da war ja dieses Diagramm
Ja?
mit den verschiedenen Zuständigkeiten und
Ja?
wir wollten eigentlich wissen, ob man die direkt abbilden kann auf die einzelnen Geschäftsprozesse. Also die heißen ja so ein bisschen so ähnlich, diese organisatorischen Bereiche. Und
Die
wir,
drei unten Entwicklungsbereiche meinst
genau,
du?
genau. Und wir wollten wissen, ob die direkt zuordnenbar sind zu den einzelnen Geschäftsprozessen oder ob das nicht so einfach zu machen ist.
Das ist, glaube ich, eine Frage, die man sehr gut an Herrn Klingenberg stellen kann, weil es gab ja mehr als drei Geschäftsprozesse, aber nur drei von diesen Entwicklungsbereichen und welche dieser Entwicklungsbereiche jetzt für welche Geschäftsprozesse zuständig sind. Es gibt ja einen Bereich, der ist für Betrieb zuständig und diese drei Entwicklungsbereiche. Also das ist was, glaube ich, Herr Klingenberg gut beantworten kann.
Ja, eine Frage noch zum Flugbetrieb, der jetzt hier berücksichtigt werden soll. Und zwar zur Lufthansa gehört ja nicht nur die Lufthansa selber, sondern die haben ja auch noch andere Airlines mit in diesem
Ja.
Lufthansa-Konzern drin. Wir haben uns überlegt, dass man vielleicht anhand der Fluggastzahlen die Unternehmensgrößen ein bisschen vergleichen kann, um Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Soll jetzt wirklich nur explizit die Lufthansa selbst betrachtet werden oder diese ganzen anderen, also Germanwings, SunExpress und so weiter, sollen die mit reinbezogen werden?
Also geht es um alle Fragen oder nur um...
Das ist jetzt eher eine allgemeine Frage.
Okay. Also das kann ich natürlich auch schwer sagen. Ich würde sagen, wie bei jeder Fallstudie wäre es gut, wenn ihr da halt eine Annahme trefft und sagt, okay, wir nehmen es jetzt so und so an. Und klar, es gibt ja die Möglichkeit, Herrn Klingenberg zu fragen und uns zu fragen. Und ihr könnt uns am besten so Sachen fragen, die so zur Vorlesung sind und zu den Theorien, die wir da vorgestellt haben und zu den solchen Sachen. Also genau dafür, für solche Fragen, sind halt die diese E-Mail-Sprechstunde mit Herrn Klingenberg, weil ich bin ja kein Lufthanseat und kann euch sagen, wie es dann am Ende gemacht wurde. Ja.
Weil das gerade so angesprochen wurde mit den Annahmen. Mhm. Es wäre also in Ordnung, wenn wir auf der zweiten Seite ein paar zentrale Annahmen treffen
auf jeden
würden
Fall.
Und dann darauf aufbauen würden.
Genau, also das würde ich euch sogar empfehlen. Ja, also dass man konkrete Annahmen trifft und sagt, okay, hier die Folie sind unsere Annahmen und darauf baut dann unsere Empfehlung auf. Also im besten Fall habt ihr vielleicht nochmal rückversichert, aber ihr könnt natürlich auch welche treffen und sagen, so machen wir es.
Auch nochmal eine Frage zu den Integrationsgraden und den zum Integrationsgrad und den Integrationstiefe. Also wie High-Level soll das behandelt werden? Also wir haben schon überlegt, wenn man jetzt irgendwie überlegt, ob man eine vollständige Integration macht oder eine partielle Integration, dann kann man das ja sehr oberflächlich sagen oder man kann da sehr in die einzelnen Bereiche gehen. Wie ist das gedacht von euch aus?
Also ihr müsst natürlich im Hinterkopf behalten, wir haben jetzt nicht ewig Zeit. Wir haben extra gesagt, 4 bis 10 Folien sollen die Ergebnisse sein. Und ich würde es halt, wenn ich an eurer Stelle wäre, so machen, dass die Sachen, die irgendwie offensichtlich sind und die keine weitere Ausführung bedarfen, irgendwie kurz darstellen. Und wenn da irgendwas Spannendes ist, wo ihr dann sagt, okay, da wählen wir eine andere Methode oder einen anderen Grad, weil, dann würde ich das nochmal gesondert darstellen. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass ihr 20 Folien da jeden einzelnen Teilprozess aufzeigt und wie ihr das integrieren würdet. Ich würde es halt, deswegen haben wir diese Vorgabe gemacht, 4 bis 10 Folien. 4 ist ja extrem knapp, ja, aber so mit 10 Folien kann man ja schon was zeigen und da würde ich halt nur die wirklich spannenden Sachen ausführlich zeigen. Also da, wo ihr sagt, okay, da haben wir uns wirklich was bei gedacht und das ist so. Okay, habt ihr noch Fragen? Ansonsten erreicht ihr uns auch übers Forum natürlich, wenn da noch was ist. Und sonst halt auch direkt an Herrn Klingenberg. Okay? Gut, dann zu dem zweiten Teil der Übung und begrüße ich euch auch nochmal herzlich. Und wir fangen jetzt wirklich an, nochmal ein paar Sachen zu wiederholen. Und das Ziel dieser Übung ist wirklich, auf der einen Seite, es gibt mehrere Ziele, einmal wirklich zentrale Inhalte zu wiederholen und dann auch Dinge einzuüben. Ja, also wir werden dann auch mal was rechnen hier oder wir werden auch selber mal irgendwas aufmalen und beschriften und so weiter. Und dieses Einüben soll halt und Wiederholen wirklich auf die Klausur vorbereiten. Also das hat schon das Ziel, hier wirklich eine Hilfestellung zu geben für die Klausur. Und das dritte Ziel der Übung ist halt, dass man auch nochmal ein paar vertiefende Sachen behandelt und wir euch dann zum Beispiel so Auszüge aus Papern geben können oder wir haben jetzt auch eine Übungsfrage vorbereitet, wo man mal auf dieses Buch von Weil und Ross eingeht und da hatte ich ja in der Vorlesung schon gesagt, okay, diese eine Grafik, wo es darum geht, die verschiedenen Governance-Strukturen zu ranken nach Top-Performern, Underperformern, da gibt es eine Erklärung dazu von Weil und Ross direkt aus deren Publikationen und dass wir die uns mal gemeinsam angucken und auch mal diskutieren, wie weit es denn zu dem passt, was sonst in der Vorlesung behandelt wurde und wie man das eigentlich erklären kann. Also diese drei Ziele, wiederholen, einüben und eben auch mal, sagen wir mal, ein bisschen vertiefen und was Neues sehen. Da hoffe ich wirklich auf Interaktivität, also keine Scheu, einfach melden und mitmachen. Hier die Lernziele für diese Übung werden halt sein, das Modul 1, was wir uns angeguckt haben, also IM im Allgemeinen, das Information Management als Themengebiet erklären und abgrenzen können. Dann noch die Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Entscheidungssystemen erklären können. Das ist schon im Modul 3, weil das zweite Modul, was wir ja behandelt haben, war der Wertbeitrag von IT. Und da haben wir ja nur den ersten Teil in der ersten Vorlesung uns angeguckt und werden dann erst in der letzten Vorlesung diesen Wertbeitrag von IT-Block abschließen. Und deswegen haben wir hier in dieser Übung halt was zu Modul 1 und zu Modul 3. Und das dritte Lernziel wird sein, noch was zur prinzipalen Agententheorie uns anzugucken, je nachdem, wie weit wir halt heute kommen. Okay, also die grundlegende Definition erstmal natürlich, okay, worum geht es in Information Management? Das haben wir ja in der ersten Vorlesung uns relativ lang angeschaut und gesagt, okay, das ist das Leitungshandeln in einer Organisation in Bezug auf Beschaffung und Bereitstellung der Ressource Information oder von Informationen. Und das Ziel ist es eben, die Ressource Information bestmöglich für die Unternehmensziele einzusetzen. Ganz wichtig ist hier, dass man mit diesem Ziel und mit dieser Definition eigentlich ein sehr breites Bild von Information Management zeichnet, also viele Organisationsentscheidungen, viele Entscheidungen, wer berichtet an wen und wie sind Reportings und so, würden eigentlich auch unter diese Definition fallen. Und in der Praxis ist es aber so, und das habt ihr auch mittlerweile in der Vorlesung gesehen, es geht eigentlich immer um IT-Entscheidungen und wie IT diesen Prozess und dieses Ziel unterstützen kann. Und die erste Aufgabe, die wir uns überlegt haben, wird sein oder ist, dass ihr im ersten Teil der Aufgabe in der Gruppenarbeit, da würde ich auch wieder vorschlagen, dass es so 3 bis 5 Studierende sind, am besten rückt ihr ein bisschen zusammen, das wird dann auch einfacher mit dem Mikrofon, einfach eine Liste erstellt von Aufgaben des Information Managements. Also einfach mal überlegen, was gibt es denn für Aufgaben, die wir während der Vorlesung gesehen haben, und eine Liste erstellen von verschiedenen Dingen, die in den Aufgabenbereich fallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wir kommen dann einfach rum. Und 10 Minuten sind ein bisschen gutmütig kalkuliert. Ich würde vorschlagen, sobald die ersten Gruppen fertig sind, meldet euch, weil dann weiß ich, dass wir weitermachen können. Alles klar. Okay, dann ich hoffe mal, dass ihr fertig seid. Ja. Oder gibt es eine Gruppe, die noch nicht fertig ist? Die sollte ich mal melden. Okay, und dann sammeln wir einfach mal Aufgaben des IMs. Was habt ihr da für Ideen? Wo liegt denn das Mikrofon gerade? Sehr gut. Und wir machen es dann so, wenn du geantwortet hast, dann sagst du, wer der Nächste ist, also oder unter den Meldungen, ja, also ihr gebt es dann, also du kannst nicht einfach frei jemanden bestimmen, sondern wenn sich jemand meldet, dann kannst du es einfach weitergeben. Nein.
Eine Aufgabe des IM ist das Projektmanagement.
Okay, ja, Projektmanagement. Ich dachte, ich schreibe es auf, aber ich glaube, ich versuche es mir zu merken, ja. Projektmanagement, weitere Ideen? Oder eigentlich das IT-Projektmanagement dann, ja? Weitere Ideen? Nächstes Mal können wir uns ein bisschen mehr zusammensetzen, dann sind die Wege nicht so lang für das Mikrofon.
Ja, wir hatten gesagt, die IT-Systeme mit maximalem Nutzen auf das Unternehmen ausrichten.
Okay, anpassende IT-Systeme, IT-Projektmanagement, okay, ja.
Halt allgemein prozesskritische Analyse und die daraus resultierende, also daraus resultierend Ergebnisinformationen generieren.
Okay, ich schreib's doch auf. IT-Projektmanagement. Und dann hatten wir, sagen wir mal, Customizing könnten wir sagen, ja. Und dann hast du gesagt.
Prozesskritische Analyse.
Prozessanalyse.
Und halt die daraus folgende Generieren von Ergebnissen, Informationen zur Verbesserung bzw. zum Ausmerzen von Redundanzen.
Okay, und das wäre dann, du meinst bei den Prozessen, also das wäre dann Prozessoptimierung,
Richtig, genau.
Okay.
Richtig.
Mhm. Ja.
Informationsbereitstellung.
Okay, ja, Informationsbereitstellung.
Also hinsichtlich auch Data Warehouses und allem.
Okay, ja, also Data Warehouse.
Analysen und Informationsbereitstellung, ja.
Und ich nenne es mal so Business Intelligence allgemein, BI. Muss man mitschreiben, ich schreibe undeutlich, ne?
Betreuung und Pflege der vorhandenen IT-Systeme.
Mhm. Ich würde sagen, das ist eigentlich IT-Betrieb. Jetzt sammeln wir vielleicht noch ein letztes.
Wir haben noch sowas wie Ressourcenplanung, also im Sinne von Outsourcing oder eben Aufgabenvergabe.
Okay, ich nenne es einfach mal IT-Outsourcing. Okay, also das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Liste von Aufgaben des IMs. Das sollte jetzt als erste Aufgabe mal dazu dienen, wirklich mal zu überlegen, okay, was gibt's alles? Es ist ein sehr breites Thema, es umfasst sehr viel und unter dieses Ziel, der bestmögliche Einsatz der Ressource, Information, fällt halt extrem viel drunter, was halt auf der einen Seite relativ strategisch ist und auf der anderen Seite sehr operativ. Also zum Beispiel so eine Prozessoptimierung oder eine Outsourcing-Entscheidung ist eher strategisch, während ich sage, IT-Betrieb ist eigentlich ein sehr operatives Thema. Und in der Vorlesung haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, okay, es gibt dann verschiedene Modelle, um diese Aufgaben zu einzuordnen, und es gibt dieses Modell von Heinrich, der das eigentlich relativ straightforward nach der nach der Wirkungs- oder der Tragweite dieser Aufgaben strukturiert hat. Ja, der hat einmal gesagt, es gibt strategische Aufgaben, administrative Aufgaben, operative Aufgaben, die sich eigentlich nur unterscheiden in der Tragweite oder der Gültigkeit der Ergebnisse dieser Entscheidungen. Also strategische Aufgaben, das ist so eine strategische IT-Zielplanung oder es wäre auch so eine Outsourcing-Entscheidung, die bindet das Unternehmen auf mehrere Jahre. Er sagt dann halt, mehr als 5 Jahre ist dann sowas Strategisches. Und operative Aufgaben, wie zum Beispiel das Betrieb-Thema, das sind halt Sachen, die müssen halt laufen und das sind immer aktuelle Aufgaben. Und eine zweite Möglichkeit, diese ganzen Aufgaben zu klassifizieren und zu kategorisieren, haben wir auch noch kennengelernt in der Vorlesung. Und zwar ist es dieses Modell nach Kretschmar. Und ich habe euch jetzt aus dem Buch von Kretschmar, der hat das ganz gut gemacht, der hat immer eine Zusammenfassung am Ende jedes Kapitels, und in dem Kapitel, wo er dieses Modell vorstellt, hat er eine kurze Zusammenfassung des Modells gegeben, und die teile ich euch mal aus. Und das Ziel jetzt der nächsten kurzen Gruppenphase wäre, dass ihr anfangt, diese 6 verschiedenen Aufgaben in dieses Modell von Kretschmar einzuordnen und vor allem das Modell mal aufzumalen und das dann selbst auf eine Folie bringt. Und ich habe hier vorne Folien und auch Stifte, die ich jetzt mal rumgebe, und pro Gruppe natürlich eine Folie. Und ihr werdet nur, wenn ihr freiwillig sagt, ich möchte das machen, hier vorgeholt. Also keine Sorge. Nehmt euch einfach einen Stift und eine Folie und dann versucht das Modell aufzumalen, versucht euch zu, vor allem das auch, sagen wir mal, relativ kritisch zu hinterfragen, ob ihr diese Trennung dieser Ebenen genauso seht, ob ihr irgendwo Probleme habt. Das wäre dann jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren, und ordnet mal diese Aufgaben hier ein und dann gucken wir mal, ob wir alle so gleich darüber denken. Und auch hier haben wir jetzt 15 Minuten gesagt, aber ich denke, es wäre sinnvoll, wenn ihr euch meldet, sobald ihr fertig seid. Okay, dann denke ich, machen wir mal weiter. Welche Gruppen sind denn jetzt schon fertig und hätten Interesse, das vorzustellen? Das muss nicht ganz richtig sein. Wir können ja noch drüber diskutieren. Ist noch eine weitere Gruppe da? Nächstes Mal wartest du ein bisschen, sonst verlassen sich alle darauf. Aber okay, dann wäre es gut, wenn du mal kurz vorstellst, wie ihr es eingeordnet habt und vielleicht auch mal kurz das Modell erklärst, nach welchen Schichten es ist und wieso es so aussieht. Und worüber ihr dann während der Vorstellung mal nachdenken könnt, ist, ob ihr es genauso seht, diese Einteilung, wo ihr vielleicht Probleme hattet mit der Einteilung, dass wir darüber auch nochmal reden. Wirklich sehr schön geschrieben, auch fürs Band nochmal.
Ja, also jetzt das System erstmal sind diese vier Aufgaben, haben wir nicht ganz so linear aufgezeichnet, sondern wir haben die Führungsaufgaben nochmal extra, weil diese ja sich im Prinzip mit den drei anderen Aufgabenbereichen nochmal beschäftigen. Von daher ist das jetzt so eine E geworden, weil die Führungsaufgaben, das ist halt auch allgemein so, dass man diese Sachen, die wir jetzt hier haben, wir hatten ja Data Warehouses zum Beispiel, das kann man nicht wirklich zuordnen, weil einerseits ist es eine Informations- und Kommunikationstechnologie.
Genau, ja.
Also wenn man den technischen Aspekt hat, dann ist der halt hier unten. Und wenn es um Daten geht, also ums System an sich geht, dann ist es halt in diesem Bereich. Und wenn man die Daten an sich betrachtet, dann kann man sogar, glaube ich, sagen, dass es Daten auch noch ist.
Genau.
Deswegen, das gilt eigentlich für alle Sachen, glaube ich. Also Prozesse sind ja auch, können ja strategisch sein. Dann sind es Führungsaufgaben oder sowas. Oder gab es irgendwas, glaube ich. Oder also ein schlechtes Beispiel. Also auf jeden Fall, dass man die Sachen nicht alle überall reintun kann. Also IT-Projektmanagement ist ziemlich klar Führungsaufgabe. IT-Outsourcing eigentlich auch. Die Durchführung jetzt unbedingt. Jetzt die Inder sind halt nicht drauf. Ne? Das Customizing und sowas ist halt Informationssysteme. IT-Betrieb ist eigentlich auch von Informationssystemen. Das ist dann relativ klar, denke ich. Aber der Rest ist halt ziemlich diskussionswürdig.
Okay, gibt es jemanden, der es irgendwie anders sieht, der die Sachen anders eingeordnet hat? Vielen Dank. Ja. Oder wo waren Diskussionen und vor allem bei welchen Punkten? Ich meine, du hast ja schon was gut gesagt mit dem Data Warehouse, dass man das an verschiedenen Ecken einordnen kann, je nachdem, wie man es sieht, ob man es als Infrastruktur sieht oder ob man dieses Thema BI als Thema der Informationswirtschaft sieht. Okay, und so, sagen wir mal, so eine generelle Meinung zu dem Modell. Passt es für euch oder habt ihr euch jetzt schwer getan, wenn man das mal selber machen muss? Das ist ja immer was anderes, wenn man da irgendwie was vorgestellt bekommt und dann selber Sachen einordnen muss. Ja?
Unsere generelle Meinung war bei der Diskussion gerade eben, dass man eigentlich sehr viel Probleme hat, das wirklich einem Block zuzuordnen, sondern dass wir fast alle irgendwo zwischen die zwei Blöcke, also vor allem dann bei den unteren zwei Blöcken auf der rechten Seite, genau, da fast immer was zwischen reingesetzt hätten.
Ja.
Und wenn überhaupt, dann nur wirklich die Führungsaufgaben so abgrenzbar waren.
Genau, also ihr habt ja auch gesehen, wie wir denn unsere Module der Vorlesung in das Modell eingeordnet haben und wir sind halt auch sehr oft in diese Zwischenebenen gegangen, ja, weil wir gesagt haben, das tangiert sowohl ein Informationssystem als auch eine Infrastruktur. Und aber das ist ja genau das Problem, was wir eben schon hatten, dass man halt viele Sachen nicht direkt zuordnen kann. Aber der Charme an diesem Modell oder an diesem Modell von Kretschmer ist eben, dass es, sagen wir mal, ein bisschen besser strukturiert ist als dieses Modell von Heinrich, was einfach ja nur nach der Zeit strukturiert wurde. Hier hat man ja das, was eigentlich ganz, ganz schön ist, diese Dimension der Techniknähe, die man an diese drei Ebenen dran zeichnen kann. Das ist ja diese Weiterentwicklung von diesem Modell von Wolnick, wo man halt sagt, unten, das sind ganz techniknahe Entscheidungen und oben, das sind eher BWL-Entscheidungen. Also hier die Dimension war die Techniknähe. Und wir haben außerdem noch zwischen den drei aufeinanderliegenden Ebenen immer diese Beziehung, dass die obere Ebene an die untere Anforderungen gibt. Ja, also dass die Informationswirtschaft gibt Anforderungen an die Informationssysteme und die untere zur oberen Ebene immer Unterstützungsleistungen liefert. Also die Informationssysteme unterstützen Informationswirtschaft. Und was eigentlich noch ganz geschickt ist an diesem Modell, dass es eben diese Führungsaufgaben gibt, ja, also das sind eben Aufgaben, die alle drei Ebenen einheitlich betreffen. Ja, also wenn ich jetzt über ein IT-Projektmanagement nachdenke, so habt ihr es ja auch eingezeichnet, dann betrifft es eigentlich alle drei dieser Ebenen. Und deswegen wird es in diese Führungsaufgaben gesteckt. Und diese Definition der Führungsaufgaben ist ja, dass es entweder alle drei Ebenen gleichermaßen betrifft oder in jeder dieser drei Ebenen anfällt. Also da gab es ja auch zum Beispiel dieses Personalwirtschaft, IT-Personalmanagement ist auch eine Führungsaufgabe. Und das ist, weil es auf jeder der drei Ebenen irgendwo anfällt. Okay, habt ihr noch Fragen jetzt zu diesem Modell von Kretschmer? Wenn nein, dann machen wir weiter mit der zweiten Aufgabe. Also das war eben 1a und 1b. Jetzt die zweite Aufgabe. Und jetzt sind wir schon ein Modul weiter. Jetzt sind wir oder eine Vorlesung weiter. Jetzt im dritten Modul. Und da geht es um die Frage, also haben wir lang und breit uns überlegt, was die Vorteile von zentraler und dezentraler Entscheidung sind. Und wir haben eigentlich die Überlegung immer für das komplette IM gemacht. Wir haben gesagt, okay, sollte jetzt IM komplett zentralisiert sein oder sollte es dezentral in verschiedenen Organisationseinheiten betrieben werden? Und hier die Aufgabe ist auch wieder in Gruppenarbeiten, dass ihr euch jetzt mal in der Gruppe austauschen sollt und auf einem Blatt Papier sammelt, was sind für euch Gründe, die für eine Zentralisierung oder eine Dezentralisierung im Unternehmen Siemens sprechen, und zwar jetzt nicht fürs komplette Information Management, sondern für eine Systementwicklung. Und hier verstehen wir unter der Systementwicklung eben die Bereiche, die Individualsoftware für Siemens erstellen. Ja. Und jetzt die Frage, soll man das alles irgendwie zentral machen oder soll man es dezentral machen? Und dann wäre es gut, dass ihr Gründe sammelt für diese zwei Entscheidungsformen. Und wir hatten ja in der Vorlesung schon gesehen, dass es eigentlich immer so ist, dass ein Vorteil von Zentralisierung auch ein Nachteil von Dezentralisierung ist. Deswegen wäre es sinnvoll, dass ihr einfach jetzt nur Vorteile sammelt. Also Argumente pro Zentralisierung, Argumente pro Dezentralisierung. Okay, und hier reichen pro Richtung vielleicht zwei Gründe. Und ich lasse euch jetzt nochmal 10 Minuten. Und wenn ihr merkt, ihr seid schon früher fertig, dann meldet euch bitte. Weil auch hier haben wir gesagt, die 15 Minuten sind eigentlich schon relativ lang dafür. Also um 45 sollten wir fertig sein, am liebsten schon früher, weil dann gibt es noch eine Aufgabe. Okay, eben kam jetzt schon zweimal die Frage, was hat es mit dem Siemens auf sich, warum steht der Siemens? Die Idee dahinter ist, dass es ja eine ganz besondere Art von Unternehmen ist. Ja? Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einem Automobilhersteller oder mit irgendeinem Einzelhändler, sondern es gibt bestimmt Voraussetzungen in dem Unternehmen, die man dafür nutzen kann, zu argumentieren pro Zentralisierung oder pro Dezentralisierung. Und deswegen haben wir halt so einen Mischkonzern genommen wie Siemens. Es geht hier nicht um die Produktentwicklung von Siemens, sondern es geht eigentlich darum, die IM-Abteilung des Unternehmens Siemens, die Software entwickelt oder Systeme entwickelt, für Siemens und nicht jetzt für Kunden von Siemens. Also es geht intern um Siemens. Okay, weil so viele schon fertig sind, dann machen wir noch eine Minute und dann sammeln wir mal die Punkte. Okay, dann fangen wir mal an. Am besten wollt ihr mal mit einem Vorteil jeweils anfangen für die beiden Sachen und dann einfach weitergeben, wer sich noch meldet.
Wir haben jetzt als Vorteil der Zentralisierung einfach die Möglichkeit, dass Unternehmensstandards global besser eingehalten werden können, also die auch bei Siemens global über das ganze Unternehmen gelten könnten. Mhm. Und als Vorteil der Dezentralisierung einfach die Möglichkeit, sich eben besser in den verschiedenen Bereichen zu spezialisieren auf einzelne Anforderungen und die dann umzusetzen.
Okay, ja. Würde ich auch so sehen. Weitere Punkte? Keine weiteren Punkte? Da hinten war noch was, ja? Da musst du drücken, glaube ich.
Du hast bei der A halt noch einen Synergieeffekt. Also ja, genau. Man muss nicht beides doppelt entwickeln.
Ja, und richtig.
Ja. Das war's schon.
Okay, ein Vorteil von Zentralisierung war noch ein Synergieeffekt. Okay, weitere Sachen? Okay, die Transaktionskosten sinken. Wie ist das gemeint?
Das Problem ist ja, wenn man zwischen den verschiedenen Bereichen, wie heißt das, kommuniziert, entstehen Kosten.
Ah, okay. Ja, man muss sich nicht so abstimmen, sagst du. Ja. Okay? Also das spricht aber auch für Dezentralisierung. Okay? Okay, weitere Gründe oder Vorteile der jeweiligen Sachen? Ja, vielleicht auch was mit dem speziellen Fall jetzt zu tun hat, mit dem Unternehmen. Da vorne ist noch jemand, der sich die ganze Zeit schon meldet. Mach euch erstmal.
Also die Produktpalette ist ja sehr, sehr groß bei Siemens und es gibt ja sehr unterschiedliche Bereiche, in denen gearbeitet wird und dementsprechend ist ein Vorteil der Dezentralisierung natürlich, dass man da das Know-how da sehr spezifisch auch nutzen kann und wenn man sich vorstellt, dass dann zentral irgendwie System entwickelt wird von einer Abteilung, wo jemand überhaupt keine Ahnung hat, was da überhaupt passiert oder was da gemacht wird, dann werden wahrscheinlich die Anforderungen nicht so abgedeckt, wie sich das die Abteilung wünscht.
Noch weitere Ideen, was man da haben könnte? Also du hast jetzt gesagt, es ist ein heterogenes Produktprogramm, es gibt viele verschiedene Produkte und deswegen macht es wahrscheinlich eher Sinn, das dezentral zu machen oder ist ein Vorteil von Dezentralisierung, dass man da spezialisierter sein kann. Sonst noch eine Idee, einen Punkt noch?
Das hängt auf jeden Fall auch stark ab, was man gerade hat. Also wenn man jetzt an die Personalbuchhaltungssoftware denkt, dann wird es bestimmt im ganzen Unternehmen gleich sein. Also das wäre dann was für die Zentralisierung sprechen würde.
Ja.
Und also es ist sehr, ja, sehr fallabhängig auch innerhalb des Unternehmens.
Okay. Das hängt davon ab, okay, welche Systementwicklung? Ja, okay, sehe ich auch ein. Okay, also was wir jetzt so als Musterlösung dafür hätten, war, dass es ja, wir hätten uns jetzt so lang gehangelt an diesen Faktoren, die auf die Wahl des Entscheidungssystems eigentlich anzuwenden sind und die, hätten wir jetzt auch gesagt, passt auch für den für die Platzierung dieser Entscheidung, wie die Systementwicklung gemacht wird. Also den Punkt, den ihr genannt habt, ist, ja, wie ist die Organisationsstruktur des Unternehmens? Deswegen haben wir Siemens gewählt, weil es ja so ein heterogenes Produktprogramm hat und deswegen eher divisional aufgestellt ist und das spricht eher für eine dezentralisierte Systementwicklung. Das war ja auch der Punkt, den ihr gesagt habt, dass ihr sagt, okay, da kann man Wissen in den einzelnen Funktionsbereichen oder in den einzelnen Divisionen, müsste man ja hier sagen, in einzelnen Divisionen besser nutzen. Und dann der Punkt, der jetzt nicht genannt wurde, wäre gewesen geografische Verteilung, dass man sagt, ja, das ist auch ein globaler Konzern und für bestimmte Regionen gibt es andere Anforderungen und deswegen wird es eher Sinn machen, das dezentral nach Unternehmensbereichen zu machen. Was man auch sagen könnte, ist, okay, diese verschiedenen Divisionen innerhalb des Konzerns unterscheiden sich auch innerhalb der Branchen und so, dass halt manche dieser Divisionen IT und Systementwicklung als ihre Kernkompetenz sehen würden und die sagen, okay, in solchen Divisionen sollte man es halt dann einzeln lassen und für Divisionen, für die IT nur als Unterstützer gilt, ja, kann man die Systementwicklung vielleicht zusammenfassen. Ja, das hätten wir jetzt als Lösung für diesen Punkt Branchenzugehörigkeit und Kernkompetenzen gesehen, weil wir gesagt haben, das ist so ein Mischkonzern, der verschiedene, kleine Betriebe vereint und da gibt es welche, für die IT Kernkompetenz ist und eben welche, für die es nicht ist. Größe des Unternehmens würde auch wieder für Dezentralisierung sprechen, dass man halt irgendwelche Regionen vielleicht bildet, weil es sonst einfach zu groß wird und diese Abstimmungen dann häufig ins Gewicht fallen. Und schon in der Vorlesung haben wir ja gesagt, historische Entwicklung lassen wir ausgeklammert, weil es eigentlich ja nicht so ein wirklicher Punkt sein soll, zu sagen, es war schon immer so und deswegen behalten wir es bei. Das würde ich auch hier bei der Lösung dieser Aufgabe so sehen, dass man nicht über die Historie argumentieren sollte. Und um das dann noch abzuschließen, haben wir auch noch diese Folie mitgebracht, wo wir gesagt haben, was sind die Vorteile von zentralen Lösungen und dezentralen Lösungen. Da hätte man sich auch so ein bisschen bedienen können. Also die Vorteile wären, Interdependenzen werden besser berücksichtigt. Das war das, was ihr mit Synergien genannt habt. Dann hattet ihr genannt, bessere Möglichkeit zur systematischen Planung und Überwachung von Steuerung beziehungsweise die einfache Einhaltung von Standards. Das war der Punkt, den ihr auch genannt habt. Und hier hätte man sagen können, okay, die dezentrale Systementwicklung hat eine größere Flexibilität. Dann auch ein Punkt, den man hier bringen hätte können, wäre, dass man sagt, es gibt klare Verantwortlichkeiten und es gibt nicht eine IT, die irgendwie fuzzy dafür verantwortlich ist, sondern verschiedene dezentrale Einheiten, die man verhaften kann. Und den Punkt hattet ihr genannt, fachspezifisches Know-how in einzelnen Abteilungen. Also das wäre so die Menge von Lösungen gewesen, aus denen man sich hätte bedienen können und vielleicht, weil das auch eine Frage war, die mich per E-Mail erreicht hat, die aber nicht im Forum gestellt wurde, deswegen sage ich es hier nochmal. Studi hatte gefragt, was dieses Koordination als Totalkalkül bedeutet, als Ausgestaltung von der zentralen Lösung. Kann es jemand vielleicht von euch erklären, was das Koordination als Totalkalkül bedeutet? Also es war eine gute Frage, hätte er im Forum stellen können. Also ich habe es dann so erklärt, dass dieses Koordination als Totalkalkül eigentlich die beiden oberen Punkte zusammenfasst, wo dann hier steht, dass die einzelnen Teilaktionen von einer Instanz aufeinander abgestimmt werden und eine Instanz, also das ist die Abstimmung, und dann auch noch simultan über diese Teilprobleme entscheidet. Also es so eine Art totale Optimierung gibt, ja, also so ein Totalkalkül genutzt wird, um diese Entscheidung zu koordinieren. Okay, also das wären die Übungsaufgaben für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche mit den Präsentationen zur Fallstudie und ich freue mich schon drauf, eure Ergebnisse zu sehen und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ah, da ist noch eine Frage. Kann man sich die Klausur so vorstellen wie die Übungsfragen? Ich würde mal sagen, zum Teil. Also die Übung ist schon so gedacht, dass man wirklich auf die Klausur vorbereitet wird, aber es wird nicht eins zu eins die gleichen Fragen sein. Aber so nach dem, ich würde schon sagen, die inhaltlichen Sachen sind auch Schwerpunkte dann. Und die Art der Fragen wird so ähnlich sein. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach mal fragt, okay, was sind Vor- und Nachteile und dann man mal so ein bisschen überlegen sollte, was habe ich in der Vorlesung dazu gehabt und das dann zusammenträgt. Noch weitere Fragen zur Klausur schon? Ist noch so weit weg. Alles klar, dann bis nächste Woche.